Vor ein paar Jahren hat die Band Coldplay eine bemerkenswerte Ankündigung gemacht. Sie wolle erst dann wieder auf Welttournee gehen, wenn dies auch zu 100% klimaneutral möglich sei. Tatsächlich haben Coldplay ihr Vorhaben nicht absolut perfekt durchziehen können. Aber sie sind wieder auf Tour gegangen, mit dem Anspruch, ihre Music of the Spheres Tour so klimaneutral wie möglich zu halten. Ihre Klimaziele: kein Plastik auf Konzerten, nachhaltiger Transport und Strom aus erneuerbaren Quellen. Eine, die die Organisation dieser Tour ganz besonders aufmerksam verfolgt haben dürfte, das ist mein Gast in dieser Podcast-Folge. Und damit herzlich willkommen bei Wissen to Wirtschaft und zurück, der Podcast der Wirtschaftsförderung und der Uni Paderborn. Mein heutiger Studiogast ist Professor Dr. Beate Flath, Professorin für Eventmanagement mit den Schwerpunkten Pop, Musikkulturen und digitale Medienkulturen und ganz wichtig, neu im Präsidium der Uni. Herzlichen Glückwunsch erstmal.
Danke und danke für die Einladung.
Ja, schön, dass du da bist. Hast du einen Blumenstrauß bekommen, als du jetzt neu ins Präsidium gekommen bist?
Tatsächlich habe ich bekommen, mehrere, haben mich sehr gefreut.
Wir haben heute Brezeln da und Kaffee, du sollst dich wohlfühlen. Ich freue mich sehr, dass du die Zeit gefunden hast für diesen Podcast.
Vielen Dank. Danke für die Einladung.
Und ich muss tatsächlich gestehen, als ich von deinem Studiumgang gehört und gelesen habe, habe ich gedacht, oh, ich möchte gerne zurück an die Uni. Das hört sich für mich so schön an. Eventmanagement, das hört sich an, als wenn man richtig Spaß an der Uni hätte. Ist es so?
Das hoffe ich doch. Also Eventmanagement, vielleicht mal so ein bisschen zur Einordnung, ist ein Teilbereich in den Studiengängen Populäre Musik und Medien an der Uni Paderborn. Das ist ein deutschlandweit einzigartiger Studiengang, den gibt es seit über 20 Jahren. Und ja, wir beschäftigen uns gemeinsam mit den Studierenden und mit vielen KooperationspartnerInnen mit dem weiten Feld der Popmusikkulturen. Und da gehören natürlich Events mit dazu.
Auf jeden Fall. Konzerte. Obwohl ich, wenn ich an einen Eventmanager denke, ich weiß nicht, vielleicht kannst du die Assoziation nachvollziehen, dann denke ich an jemanden mit einem Monster-T-Shirt, mit einer langen Metal-Matte, der irgendwie leidenschaftlich Musik hört und Festivals organisiert.
Ja, das sind wir nicht mit dem Metal-T-Shirt, aber vielleicht gibt es das auch. Aber die Verbindung ist vielleicht die Leidenschaft zu organisieren, und das ist ja auch sowas wie Gestalten, sich zu überlegen, wem gebe ich eine Bühne, wem vielleicht auch nicht, wie sieht mein Publikum aus, das hat ja was zu tun mit Teilhabe etc. etc. Also da liegen sehr, sehr viele gesellschafts- und kulturpolitische Dimensionen drin, da, also in diesem Bereich Event oder auch Kulturmanagement.
Als du angefangen hast zu studieren, gab es diesen Studiengang noch gar nicht?
Nee, ich habe ja auch viel früher studiert und ich habe auch nicht in Paderborn studiert, sondern in Graz.
Man hört so ein bisschen, dass du so diesen österreichischen Schmäh in der Stimme hast.
Ja, schön. Ich habe studiert an der Uni Graz, und zwar Musikwissenschaft, Kunstgeschichte und Betriebswirtschaftslehre. Und da ist natürlich das Eventmanagement vielleicht auf den ersten Blick noch gar nicht angelegt, aber irgendwie doch, weil ich mich immer interessiert habe für die Schnittstellen und Übergänge zwischen unterschiedlichen Zugängen.
Warst du denn jemand, der, was weiß ich, leidenschaftlich Klavier gespielt hat, oder hattest du ein Instrument, oder wie bist du dazu gekommen?
Ich hatte tatsächlich ein Instrument und habe lange Klavier gespielt. Aber Musikwissenschaft ist ein wissenschaftliches Studium und kein künstlerisches Studium, genauso wie populäre Musik und Medien auch kein künstlerisches Studium ist. Wir haben zwar viele medienpraktische und künstlerische Anteile, aber im Kern ist es ein wissenschaftliches Studium. So, also eigentlich, ist das nicht zu verwechseln mit, man studiert Konzertfach Klavier an einer Musikhochschule.
Was hat dich denn damals angetrieben, als du das Studium für dich rausgesucht hast?
Ja, da denke ich tatsächlich öfter drüber nach, wie ich dazu gekommen bin. Es war tatsächlich, ich habe Klavier gespielt und mir haben immer die Hintergründe interessiert. Also die Hintergründe zu den Kompositionen, zu den Komponisten. Was ist Musik oder was ist nicht Musik? Was ist Ästhetik etc. etc. Und so bin ich dann darauf gestoßen. Das war ja alles sozusagen noch mit so dicken Büchlein, wo alle Studiengänge aufgelistet waren und so eine kurze Zusammenfassung und wie ist der Studienverlaufsplan etc. etc. Also das ist schon lange her.
Trotzdem, wenn du sagst, die Kombination war Kunstgeschichte, Musikwissenschaft und BWL. Also ich finde, bei BWL hat man immer das Gefühl, da steckt ein Plan hinter. Mhm. Da hat jemand was vor.
Ja, genau.
Hattest du einen Plan?
Ich hatte zumindest den Plan, herauszufinden, wie ich Musikwissenschaft und BWL zusammenbringe. Also die Idee war ja überhaupt nicht zu sagen, okay, ich will ins Kulturmanagement, weil dann, das könnte man ja studieren. Ne? Es gibt ja Studiengänge, Kulturmanagement-Studiengänge, sondern mein Plan für mich war tatsächlich, diese Welten zueinander zu bringen. Und BWL kam dazu relativ spät. Also ich habe schon Musikwissenschaft, Kunstgeschichte studiert und irgendwann dachte ich mir, boah, da möchte ich mal reinschauen, das interessiert mich. Und dann bin ich zwischen ganz kleinen Seminaren am Institut für Musikwissenschaft in die Riesenvorlesungen der BWL geswitcht und ja, bin so gependelt zwischen den Welten. Und das ist schon auch anstrengend gewesen, aber auch total interessant.
Ja. Hat sich denn für dich durch diese, ja, durch dieses Wandern zwischen den Welten dann auch schnell was ergeben, wie man es zusammenführen kann?
Das hat ein bisschen gebraucht tatsächlich, weil man ja für sich also neben den sehr naheliegenden Themen, ja, was ist Kulturmanagement oder was haben wirtschaftliche Prozesse mit Musik zu tun, ist das ja eine große Übersetzungsarbeit, die man für sich leisten muss. Und ich hatte ja niemanden, der das so studiert hat wie ich. Ne? Also wir waren ja keine Gruppe, keine Ahnung, von 10 Leuten und hatten die Idee, jetzt machen wir das mal gemeinsam.
War das noch auf das alte Magister?
Genau, das war noch ein Magisterstudium. Und das hat durchaus so ein bisschen gebraucht, aber im Rückblick, ich habe dann promoviert zu Sounddesign in der Fernsehwerbung.
Das klingt war das ja schon wieder da. Sehr praktisch.
Genau. Also insofern, ich glaube, bis einem das auch dann bewusst wird, ne? Also wie man das dann so zusammenbringt oder wie man das dann verbalisiert. Ich glaube, angelegt war das irgendwie schon früh und man macht halt dann Dinge, die einen interessieren und verfolgt diese Dinge und merkt dann so sukzessive und vor allem dann im Rückblick, boah, das hat eigentlich total gut zusammengepasst. Auch wenn das sozusagen in der Kombination nicht so häufig war.
Das klingt schon sehr praktisch und da könnte man meinen, wenn man zu sowas promoviert hat, dann wird man direkt von der Industrie gefragt, ob man nicht Bock hat, da zu arbeiten. Du bist aber immer an der Uni geblieben, ne?
Genau, ich bin immer an der Uni geblieben. Also das Fach, in dem ich promoviert habe, war ja auch Musikwissenschaft und nicht BWL. Und ich hatte das Glück, das war tatsächlich schon auch sehr wichtig, gefördert zu werden im Rahmen meiner Promotionszeit. Also da wurden das erste Mal von der Fakultät Promotionsstipendien vergeben. Und da hatte ich für 2 Jahre eine Unterstützung, das hat mir sehr, sehr geholfen. Und im Anschluss hatte ich eine halbe Stelle an der Uni. Und damit ist man natürlich mittendrin. Ja, und wenn man dann sozusagen, das war 4 Jahre, und wenn man diesen Weg mal geht und dann ist man an der Uni. So, ne? Also das ist dann vor allem als Postdoc, da ist man ja schon wirklich weit.
Also sagen wir mal ein bisschen ketzerisch gefragt, wenn man es so lange ausgehalten hat, dann kriegt man auch irgendwann bessere Jobs und bleibt.
Jein, das weiß ich gar nicht, ob man dann bessere Jobs kriegt. Es waren für mich wirklich glückliche Umstände auch, ne? Dass da Stelle frei wird. Das ist ein kleines Fach gewesen, ein kleines Institut. Man braucht, glaube ich, auch so ein bisschen Glück immer auch, meines Erachtens. Und ob man dann bessere Jobs angeboten kriegt, das ist schon eine große Durststrecke nach der Promotion dann zur Professur. Das finde ich ist eigentlich die gefährlichste Phase, ne, weil wenn man sozusagen nichts Industrienahes studiert hat, ne, und sozusagen die Idee hat, ich möchte doch an der Uni bleiben, Professuren sind jetzt doch nicht so weit gesät. Also das ist eigentlich die größte Durststrecke gewesen danach. Ne? Also nach diesen 4 Jahren, der Vertrag läuft aus, es gibt keine Möglichkeit zu bleiben.
Ich habe heute schon gelernt, manchmal kriegt man einen Ruf.
Ja. Genau, aber das dauert dann. Ja.
Genau. Hast du denn einen Ruf gekriegt, als du nach Paderborn gegangen bist? Oder?
Ja. Aber dazwischen war ich in Wien, also nach Graz bin ich dann nach Wien an die Uni für Musik und Darstellende Kunst, ans Institut für Kulturmanagement dann tatsächlich. Da war es da. Also es heißt Institut für Kulturmanagement und Gender Studies und hatte da auch noch eine Postdoc-Stelle. Und von Wien bin ich dann nach Paderborn. Also da ist dann sozusagen dieser Weg dann noch viel klarer gewesen und die Möglichkeiten größer. Aber insgesamt würde ich sagen, wenn man es aushält bis unter Anführungsstrichen, bis nach der Promotion, ich finde nach der Promotion, das ist die schwierigste Phase, weil man schon sehr spezialisiert ist. Ne? Also sozusagen der Fokus wird eigentlich immer kleiner. Also man hat sehr viel natürlich Arbeit reingesteckt, das Profil zu schärfen etc. etc. Und wenn es dann nicht gut weitergeht, ist das traurig.
Ich liebe Wien. Ich finde Wien ganz toll und Wien ist für mich auch wahnsinnig facettenreich und voller Kultur. und dann Paderborn.
Ach ja, das habe ich schon oft gehört. Wien ist ja auch nicht aus der Welt. Da kann man ja auch immer wieder mal hinfahren für ein schönes verlängertes Wochenende. Paderborn, ich war sehr positiv überrascht, als ich dann hier hingezogen bin. Mein Mann hat mich begleitet, der ist wirklich mitgezogen mit mir nach Paderborn. Und was ich erlebt habe, ist, die Uni oder zumindest mein Bereich, in dem ich tätig war, der war offen, der war sehr jung, der war sehr zukunftsorientiert, kurze Wege, unkomplizierte Menschen. Und auch das ist für eine Uni-Karriere absolut wichtig. Und also die Uni Paderborn hat vielleicht den Vorteil im Vergleich jetzt zu Universität Graz oder Musikuni in Wien, dass ja junge Uni ist. Und junge Unis bringen dann halt auch solche Studiengänge hervor wie populäre Musik und Medien. Und ich behaupte, das hätte an älteren Unis nicht funktioniert.
Oh, ich war heute ganz fasziniert. Ich habe mir das Foto angeguckt vom neuen Präsidium und da denkt man eigentlich immer an so ältere Herren mit grauen Haaren und Anzügen. Und tatsächlich war da kein einziger Mensch mit grauen Haaren und Anzug. Also ihr seht als Präsidium schon ziemlich fesch aus.
Ja, das freut mich. Wir haben uns Mühe gegeben.
Und was man vielleicht auch noch sagen muss, ich bin immer wieder fasziniert, wenn ich mitbekomme, Paderborn hat total lebendige Kulturszene. Ich habe immer das Gefühl, da passiert total viel und das ist nicht unbedingt staatlich gefördert, sondern da sind ganz viele Initiativen. Und vielleicht ist ja auch ein Studiengang wie der, in dem du lehrst an der Uni und so eine lebendige Kulturszene genau das richtige Spielfeld, um das, was ihr lehrt, auch in der Praxis anzuwenden.
Absolut, absolut. Und das ist ja aus meiner Sicht immer mehr als in der Praxis anzuwenden. Denn aus meiner Sicht geht es ja darum, dass Studierende sich wohlfühlen und dass Studierende die Stadt, in der sie leben, gestalten. Und das können sie natürlich ganz unterschiedlich. Und in unserem Fall ist es jetzt eben die Kultur durch Konzerte, Poetry Slam etc. etc. Also es gibt ganz, ganz viel und man ist sehr schnell mittendrin. Und das ist aus meiner Sicht dann doch ein Vorteil zu größeren Standorten oder etablierteren, unter Anführungsstrichen, Städten.
Ja, da wo was klein ist, kann man schnell was reißen, weil dann stellt man sich vor und dann sagen die, mach doch mal. Also ja. Die Konkurrenz ist nicht so mega und der Druck ist nicht so groß vielleicht.
Genau, und das scheint mir doch wichtig zu sein. Und ne, es passiert hier viel. Wir kriegen ja jetzt ein ganz tolles Kultur- und Kreativwirtschaftsquartier in der ehemaligen Elmbrook-Kaserne. Also das sind ja auch ganz tolle Möglichkeiten und da gibt es ja auch tolle Schnittstellen zur Universität.
Ja, es ist total im Wachstum, habe ich das Gefühl.
Genau.
Also da passiert gerade jetzt total viel, was ja auch ungewöhnlich ist bei einer Stadt, die es schon so lange gibt und die es schon so als Universitätsstadt auch lange schon gibt. Ich würde trotzdem noch mal ein bisschen auf der Klischeekiste gerne rumreiten.
Ja, gerne.
Ich habe dir eben schon erzählt, wie ich mir eigentlich so Eventmanager vorstelle und muss vielleicht dazu sagen, ich habe selbst vor 20 Jahren beim Radio bei Enjoy in Hamburg gelebt, hatte viel mit Eminem auf Tour begleiten zu tun, mit also Britney Spears morgens Kaffee trinken, mittags mit Alicia Keys und so. Und da waren halt auch immer viele Eventmanager. Und das war halt so ein Macherjob. Das war ein Job von Leuten, die aus der Praxis kamen, die irgendwas mit Musik zu tun hatten und die, haben wir mal bildlich gesprochen, die gut die Ärmel hochkrempeln konnten. Wenn du jetzt mit deinem akademischen Anspruch daran gehst, füllst du dieses Eventmanagement anders aus?
Ja, ganz bestimmt. Erstens, weil ich ja kein Eventmanager bin, sondern wenn, dann eine Eventmanagerin und meine Ärmel anders hochkrempel. Und vielleicht ist das auch das Stichwort. Ärmel hochkrempeln kann unterschiedliches bedeuten. Ärmel hochkrempeln kann bedeuten, Equipment zu schleppen oder eine Bühne aufzubauen. Ärmel hochkrempeln kann auch sein, neue Ideen zu entwickeln, Anträge zu stellen, sich über Nachhaltigkeit Gedanken machen, Strategien zu entwickeln. Ärmel hochkrempeln kann sein, Kooperationen zu suchen und zu finden, also gemeinsam etwas auf die Beine zu stellen. Insofern passe ich jetzt so als Person vielleicht nicht so rein in dieses Bild,
du
aber das muss ja auch nicht sein.
Du hast kein Monster-T-Shirt an.
Auch kannst du meine Ärmel hochkrempeln, aber ob das so beeindruckend wäre, wie bei den Kollegen, die du angesprochen hast. Ich denke, also, es ist eine Generationenfrage tatsächlich auch. Wir hatten ja mal eine Studie zum beruflichen Selbstverständnis von Eventmanagern im vor allem Musikbereich. Das haben wir nach Corona durchgeführt an der Uni mit einem starken OWL-Bezug. Und da ist natürlich genau, also das, was du beschrieben hast, das sind Menschen gewesen, vor allem in den 70er, 80ern, die wollten was machen, nämlich Kultur in die Region bringen. Mhm. So, und dazu muss man natürlich die Ärmel hochkrempeln. Die hatten meistens einen Musikhintergrund oder kamen aus dem technischen Bereich. Also insofern ist das schon richtig, weil man damit so sagen kann, okay, die große Wurzel und das, was ja eigentlich total wichtig ist, ist ja aus diesem Machen wollen, Gestalten wollen, Kultur machen
in
wollen.
Kombination mit der Liebe zu Musik.
Genau, mhm. genau, auf jeden Fall. Und dann kam ja später erst sozusagen diese Ausbildungsstudiengänge dazu. Ne? Man wird Veranstaltungskaufmann, Kauffrau etc. Ne? Also dass das sozusagen nochmal gerahmt ist und das ist ja auch gut. Ne? Also ich finde, man merkt schon einen Generationenunterschied. Die Jüngeren ticken da anders, aber das Verbindende sind vielleicht die symbolischen hochgekrempelten Ärmel, um jetzt sozusagen für diesem Bild zu bleiben. Ne? Also ja. Kultur zu ermöglichen, Kultur zu machen.
Aber wenn heute die Leute, die in den Jobs sind, von der Uni kommen, wird denn dann Kultur auch intellektueller?
Ich würde ja Intellektualität gar nicht so an die Uni koppeln. Ich finde, das ist zu platt irgendwie. Also Intellektualität hat für mich persönlich was zu tun mit Tiefe und Dinge in der Tiefe zu durchdringen. Und da ist natürlich ein Unistudium eine Tür da rein, ne? Also sozusagen sich Gedankenräume zu erschließen. Aber ich weiß nicht, ob das die einzige Tür ist. Und insofern weiß ich nicht, ob es intellektueller wird. Es wird vielleicht facettenreicher. Also die Menschen, die zum Beispiel unseren Studiengang absolvieren, die haben ja viel mehr andere Dinge noch als Eventmanagement mitgenommen. Ne? Mhm. Also die haben medienpraktische, medienwissenschaftliche Anteile, wirtschaftswissenschaftliche Anteile. Also die gehen breiter rein und haben ja auch ein Praktikum im Studium in einem Semester, wo die rausgehen in die unterschiedlichen Bereiche. Ob das deshalb intellektueller ist, weiß ich nicht. Vielleicht, zumindest das würde ich mir wünschen, aber da würde ich auch nicht ausschließen, dass das andere Menschen nicht könnten. Wir versuchen immer sehr viel Wert darauf zu legen, dass unsere Studierenden zwischen diesen unterschiedlichen Perspektiven, die sie kennenlernen, auch zu moderieren. Ne? Also mitzunehmen, es gibt unterschiedliche Zugänge und sozusagen sich nicht zu versteifen auf eine Perspektive, sondern zu sagen, okay, es gibt mehrere Perspektiven, es gibt mehrere Popkulturwelten, eine ganze Menge. Und unsere Studierenden, weil sie es ja auch im Studium lernen, ne, diese unterschiedlichen fachwissenschaftlichen Hintergründe, regen ja auch dazu an, diese Dinge zusammenzubringen.
Nenn doch mal ein paar Beispiele, wo die Leute, die bei euch studiert haben, hinterher landen.
Ja, ganz viele gehen natürlich zu den Labels, also auch zu den großen. Manche gründen.
Plattenlabels,
ja, Entschuldigung. Also Universal und Co. Es gibt natürlich Event-Veranstaltungsmanager. Es gibt Menschen, die gehen in die Kulturpolitik. Vielleicht jetzt in diesem Kontext ein interessantes Beispiel ist der Maximilian Zindel, der ja Kulturamtsleiter der Stadt Paderborn ist. Der hat tatsächlich bei uns studiert. Also es ist im Wesentlichen die ganze Breite. Und dadurch, dass wir ein kleiner Studiengang sind, fluten wir sozusagen auch nicht diesen Berufsmarkt. Und dadurch, dass es uns schon 20 Jahre gibt, sind natürlich die Absolventen schon in bestimmten Positionen und nehmen dann wieder sozusagen die
Coaching-Programme.
Genau, die Studis in die Praktika. Ne? Ja. Also das ist sozusagen sehr organisch gewachsen und das finde ich eigentlich ganz toll.
Ja, aber das ist ja auch wunderbar. Also tatsächlich habe ich ja auch in Paderborn damals Medienwissenschaft studiert, was ich total gerne gemacht habe, aber wo so ein bisschen der Nachteil war, man war halt in Paderborn und die Medien waren in Hamburg, die waren in Köln, die waren in Berlin. Mhm. Und man musste halt zusehen, wo man bleibt.
Ja, genau.
Und ihr habt diese Kooperation schon.
Jetzt. Genau, wir haben diese Kooperationen schon und wie du gesagt hast, es tut sich viel in Paderborn. Zum Beispiel nochmal Stichwort Kultur-, Wirtschafts- und Kreativquartier. Also einer, der... Also ein Mitglied der Betreibergesellschaft, die sozusagen das vorantreibt, ist ein ehemaliger Mitarbeiter von mir, der eigentlich, würde ich mal sagen, das wirklich verkörpert, das eigentlich Wirtschaftswissenschaftler ist, an der Kulturwissenschaft promoviert hat, zu Sponsoring-Kulturen, ein ganz spannendes Thema und jetzt sozusagen außerakademisch dieses Feld weiter bearbeitet. Und das finde ich eigentlich total spannend und das ergibt sich natürlich auch durch diese ja, 20 Jahre, in denen natürlich sehr viel entstehen kann.
Weißt du, was ihr für eine Vermittlungsquote habt?
Vermittlungsquote bezogen
also, das heißt, die Leute, die bei euch, weißt du, wie viele Leute von denen, die bei euch einen Abschluss machen, dann auch wirklich in dem Bereich arbeiten?
Boah, viele. Also sehr viele. Wir hatten mal eine Ausnahme, das fand ich ganz spannend. Die war dann in einer Kaffeerösterei tätig. Das ist jetzt nicht zu nahe, aber ich traue mich schon sagen 95%. Mhm. Wir haben ja einen sehr großen, ja, sehr viele Alumni, also ehemalige sozusagen, mit denen wir auch in Kontakt stehen. Und da ist der Großteil in diesem weiten Feld. Ne? Also ob das jetzt Label, Kulturmanagement, Eventmanagement, Musikjournalismus, nicht vergessen, Kulturpolitik. Also das ist schon, sind wir sehr happy.
Also es ist ein kleiner Studiengang, was die Berufsaussichten angeht, erfolgsversprechend. Es hört sich alles sehr schön an. Wie reguliert man das dann? Gibt es einen mordshohen NC oder was sind die Auflagen, wie man bei euch reinkommt?
Nee. NC gibt es keinen. Wir haben im Bachelor einen Online-Test. Das klingt jetzt so hochgestochen, ist es eigentlich gar nicht. Ist eigentlich sehr niederschwellig und danach sozusagen, wenn man den besteht, Interviews. Das heißt, die kommen nach Paderborn und bei uns ist auf der Etage H7 zwei Tage lang Ausnahmezustand, weil wir sozusagen mit diesen ganz interessierten und interessanten jungen Menschen sprechen. Und das ist eigentlich eher so ein bisschen ein Abgleich, ne? Zu schauen, sind wir die Richtigen für diese jungen Menschen und auch umgekehrt, passen die zu uns. Ne? Weil wenn die Erwartungen sind, ich möchte jetzt super Popstar werden, vielleicht nach Mannheim oder so, sind wir nicht die Richtigen. Und das ist eigentlich, würde ich mal sagen, also da geht es jetzt weniger darum, dass jemand am Keyboard was vorspielt oder auf der Gitarre oder so. Das ist eigentlich ein Kennenlernen und ein Abgleichen von Erwartungen.
Was kann denn der ideale Kandidat oder was hat er für Vorstellungen?
Ich glaube, der ideale Kandidat, die Kandidatin ist einfach interessiert tatsächlich, ist interessiert, was in der Musik- und Medienwelt so passiert. Hat vielleicht mal ein Praktikum gemacht oder hat selber einen kleinen Blog oder keine Ahnung, ne, hat sich irgendwie schon mal engagiert in diesem Bereich. Das ist natürlich oft begrenzt, weil vor allem die Bachelor-Studierenden, die kommen ja quasi frisch von der Schule. Also das ist natürlich ein begrenzter Bereich. Aber ich glaube, das Wichtigste ist eigentlich Interesse. Und wir sagen dann immer, weil wir manchmal fragen, ne, also welche Band finden Sie denn besonders musikgeschichtlich total wichtig oder total interessant. Und wir sagen dann immer, wir wollen nicht hören immer die gleichen Antworten, weil das geht dann von Michael Jackson bis zu den Beatles so. Und wir interessieren uns eigentlich dafür, was so jenseits dieser Standardantworten kommt. Ne? Also wenn dann irgendeine...
Was hättest du denn darauf geantwortet?
Ach, ich hätte mir total schwer getan, diese Frage zu beantworten, weil sie nämlich so eine ausschließende Frage ist. Ne? Der Beste, der Größte, der Bedeutendste. Ich glaube, jetzt würde ich antworten, obwohl das noch gar nicht so historisch ist. Ich würde sagen, die Band Bilderbuch, diese österreichische Band.
Das kommt von der Dame aus Wien, natürlich.
Genau.
Ja. Weil? Das Weil ist ja viel wichtiger.
Ja, weil sie, finde ich, sehr, sehr innovativ mit Sound umgehen und weil sie sehr innovativ in Kombination damit mit Sprache umgehen. Ne? Also diese Mischung aus deutschen und englischen Texten, das Ganze dann auch so ein bisschen zu, na, da ist ja sehr viel Humor drinnen auch. Also das finde ich total interessant. Ja. Erwartbare Antwort vielleicht.
Naja, ich bin jetzt trotzdem ein bisschen überrascht, aber jetzt, wo du es sagst, ja. du hast ja auch sehr viel veröffentlicht. Wird das auch weiterhin möglich sein, wenn du jetzt auch im Präsidium der Uni bist?
Das hoffe ich sehr. Also ich hoffe sehr, dass sich diese Bereiche auch ja, befruchten, würde ich jetzt mal sagen. Also das eine hat ja irgendwie doch was mit dem anderen zu tun. Und meine Forschungstätigkeit und meine Forschungsprojekte sind ja schon immer Herzensprojekte von mir. Also insofern hoffe ich es stark.
Also um das vielleicht auch nochmal so näher zu nennen, du hast viel in Sachen Festivalkultur geforscht. Und nachhaltige Festivalkultur,
genau, aktuell,
ist,
glaube ich,
so der Schwerpunkt gerade. Ne?
Genau, und auch viel in Richtung kulturelle Teilhabe mit Kolleginnen aus dem Dienstleistungsmanagement und der Wirtschaftsinformatik tatsächlich. Und also kulturelle Teilhabe bezogen auf, wie bricht man es runter, ja, verletzliche Gruppen oder vulnerable Gruppen, also Menschen, die nicht so viel Geld haben oder Menschen, die keinen Zugang zu Kultur haben. Und die Frage, die dahinter stand, wie kann man die kulturelle Teilhabe erhöhen, wenn man sich mit innovativen Preiskonzepten beschäftigt, also mit sowas wie Pay What You Want oder diese Idee von Suspended Coffee. Also jemand kauft ein Ticket, aber kauft noch ein zweites oder ein drittes und hinterlegt es und jemand, der sich das eigentlich nicht leisten könnte, kann es abholen. Also das war ein sehr, sehr, sehr spannendes Projekt in Kooperation auch mit der Caritas in Paderborn. Und aktuell ist ein Herzensprojekt von mir, ein Forschungsprojekt, das aus EU- und Landesmitteln gefördert wird. Und da steht die große Fragestellung drüber, also wie kann man Outdoor-Kulturveranstaltungen nachhaltiger machen?
Das fängt wahrscheinlich beim Bierbecher an.
Ja, und eigentlich beginnt es bei der Mobilität.
Coldplay sind da ja ziemlich vorgeprescht, ne?
Genau,
und lassen
genau.
die Leute auf ihren Konzerten auf Solarplatten trampeln, genau. damit Strom erzeugt
ja,
wird.
Ne? Ja, ja, genau. Also da gibt es, vor allem wenn man ins Detail geht und wenn man mit den Menschen spricht, also wir kooperieren mit 11 assoziierten Partnern aus der Region, also vom Karneval der Kulturen in Bielefeld bis zum Aster Sommerfestival. Also da ist ganz viel mit dabei. Und haben bisher sehr viel Zeit darauf verwendet, zu verstehen, warum bestimmte nachhaltige Lösungen oft nicht möglich sind oder verfolgt werden. Weil es ist ja nicht so, dass die Veranstalter das nicht wollen oder grundsätzlich doof finden, sondern da gibt es natürlich eine Menge Hürden und Hindernisse. Und jetzt sind wir dabei, ab Mai sozusagen da in die Implementierung reinzugehen und eben mit den Veranstaltern zu schauen, welche Maßnahme funktioniert. Welche funktioniert nicht, was ist dann sozusagen noch zu adaptieren. Und da das Projekt, das ist das Schöne, 3 Jahre dauert, hat man eigentlich viel Zeit, nochmal so an den Stellschrauben auch zu drehen, nachzujustieren und gemeinsam zu entwickeln.
Sind die Festivals denn in den letzten Jahren schon nachhaltiger geworden? Ich meine, sowas wie recycelbare Becher gibt es ja inzwischen überall. Und der Ansatz ist ja auch, sage ich mal, in der Festivalkultur gerne aufgenommen worden. Weil Leute, die zu Festivals gehen, sind gerne jung. Und woke und offen.
Ja, aber es gibt natürlich auch andere Festivals. Also es gibt schon viele, also ein Koop-Partner, um das jetzt so ein bisschen plakativer zu machen, ist zum Beispiel das Orange Blossom Special Festival in Beverungen. Das gibt es ja auch schon über 20 Jahre. Die sind da schon sehr, sehr, sehr weit. Da ist vor allem eine große Herausforderung Mobilität. Eigentlich wie bei vielen anderen auch. Also die Frage, wie komme ich zum Festival, wie komme ich wieder weg, wie ist das mit dem ÖPNV? Dann kann man natürlich nicht herzaubern etc. etc. Vor allem in den ländlichen Regionen ist das schon ein großes Thema. Und ich habe tatsächlich eine Zahl mitgebracht und da lasse ich dich mal kurz raten. Ich lese mal ganz kurz nach. Und zwar war das eine Untersuchung von der Initiative The Changency. Kann man sich tatsächlich merken, ist total spannend. Und die haben gemeinsam mit der Band Annen-Mai Kantereit, die man wahrscheinlich sehr gut kennt, sich angeschaut im Jahr 2023, da haben die 10 Konzerte gespielt in Deutschland, Österreich, Schweiz, mit insgesamt ungefähr 215.000 BesucherInnen. Und die Frage ist jetzt, wenn man diese ganzen Kilometer, die die BesucherInnen zurückgelegt haben, aneinander reiht. Was glaubst du, wie oft kann man die Erde umrunden?
Wie viele Leute waren jetzt dabei?
215.000 ungefähr.
Ich bin echt total schlecht in Mathe. Es kommt bestimmt sowas raus wie 3-mal oder so, ne?
Nee, es kommt tatsächlich raus 1.196
oh.
Mal.
Oh.
Genau. Also da kommt man eigentlich nicht drauf, wenn man nicht im Thema ist. Ne? Also nochmal 10 Konzerte im deutschsprachigen Raum. Das ist geografisch ein überschaubarer Bereich eigentlich. Und wenn man diese Zahl mal liest, dann denkt man sich, okay. Also da muss man irgendwie.
Wenn man die Zahl liest, tun. Dann denkt man, ich müsste vielleicht auch besser eine CD einlegen oder eine DVD einlegen. Oder.
Ja, jein. Ne? Man will ja die Kultur auch nicht sozusagen runter. Unter Regeln. Ne? Aber man braucht natürlich irgendwelche Konzepte, um dem entgegenzuwirken. Und das ist nochmal, wie gesagt, ein kleinerer Bereich. Aber wenn man jetzt wirklich die großen Stars sich anschaut, ne? Also so jemand wie Taylor Swift oder wie Adele und wo dann sozusagen BesucherInnen ja wirklich ins Flugzeug steigen und große Strecken hin und her fliegen, ne? Und wo es zum Beispiel viel günstiger ist, in Europa ein Konzert zu besuchen als in den USA.
Ja.
Ne? Also das sind alles so Dinge, Ja, Kultur- und Kreativwirtschaft ist wunderschön, aber auch oft wenig nachhaltig. In vielen Fällen.
Ja, aber also da zitiere ich nochmal gerne Coldplay. Die wollten eigentlich erst wieder auf Tour gehen, wenn sie es klimaneutral können. Und dann haben sie aber festgestellt, ohne Tour geht auch nicht.
Auf jeden Fall. Da habe ich auch totales Verständnis dafür. Ne? Also das ist ja auch, liegt ja auch ganz vieles überhaupt nicht in den, also vieles liegt bei den Veranstaltern oder bei den Menschen, die sozusagen die Rahmenbedingungen vor Ort organisieren und koordinieren, aber viele sind natürlich auch politische Rahmenbedingungen. Also Stichwort ÖPNV, wenn der nicht funktioniert, also ein Veranstalter wird den nicht herzaubern können. Ne? Also oder Vergaberichtlinien etc. etc. Also der Teufel steckt im Detail.
Ich habe heute mit Dr. Thomas Tröster gesprochen. Der forscht in Sachen nachhaltiges, autonomes Fahren. Also die Zukunft, habe ich mir sagen lassen, liegt darin, dass man mit einem nachhaltigen Busding von Paderborn nach Salzkotten fährt und dann auch nochmal nachhaltiger unterwegs ist. Aber das dauert halt auch noch ein bisschen.
Das dauert ein bisschen und wir hoffen dann, dass in Salzkotten ein tolles Konzert stattfindet.
Ja.
Und dann fahren wir wieder zurück. Aber ist natürlich ja eine wichtige Idee, sozusagen Mobilität dann nochmal anders zu denken.
Ja. Ich persönlich komme ja aus Hamm. Ich habe eine Band bei uns in der Stadt, die heißt Kapelle Petra. Die hat dann den Slogan, geht mehr auf Konzerte. Und dann machen wir immer die Klammer auf und sagen, mit dem Fahrrad, Klammer
ja,
zu.
Das genau. geht dann. Genau.
Genau. Also, liebe Beate Flath, ich bin sehr begeistert von deinem Studiengang. Nehmt ihr auch ältere Studentinnen?
Immer. Haben wir auch. Immer ja. wieder auch, tatsächlich. Ja.
Okay, ich gucke mir das dann nochmal genauer an mit den Einschreiberichtlinien und weiß ja auch schon ein paar Sachen, wie ich mich am besten aufs Vorstellungsgespräch vorbereiten
genau.
kann.
Genau, also bitte nicht Beatles, Michael Jackson und Co.
Aber ich finde die Beatles toll.
Ja, ist doch alles wunderbar.
Alles klar. Vielen Dank für das nette Gespräch.
Vielen Dank. Danke für die Einladung.
Das war Folge 2 von Wissen zu Wirtschaft und zurück, der Podcast der Wirtschaftsförderung und der Uni Paderborn. Ich bin Jenny Heimann und hoffe sehr, dass euch die Folge gefallen hat. Wenn ja, dann hört doch gerne nächstes Mal wieder rein. Dann geht es um die Gründerszene in Paderborn, die Garage 33 und den Campus OWL. Wir sprechen darüber, warum es gerade fürs Gründen so besonders gute Gründe in Paderborn gibt. Und dann auch noch darüber, wie hier mit dem Zukunftsquartier mitten in der Stadt in den nächsten Jahren einer der innovativsten Stadtteile Europas geschaffen werden soll. Also hört gerne wieder rein, auch bei der nächsten Folge von Wissen to Wirtschaft und zurück.
Wissen to Wirtschaft und zurück ist eine Produktion der Podcastfabrik im Auftrag von Universität und Wirtschaftsförderung Paderborn. Host Jenny Heimann, Einspieler Selina Herr, Redaktion Joris Alexander Krug, Konzeption und inhaltliche Begleitung Johanna Pietsch und Tobias Vorwerk, Sound und Postproduktion Podcastfabrik Studios Bielefeld. Alle Episoden auf wissen2wirtschaft.de, podcastfabrik.de und überall, wo es Podcasts gibt.